Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wann ist er erreicht? Der Moment, in dem die Kameras wegschauen sollten. In den USA gibt es den Graphic Zoom Out. Wenn Kameraleute in Helikoptern Live-Verfolgungsjagden filmen, dann müssen sie rauszoomen, wenn der Flüchtende angeschossen wird. Blut darf in vielen Sendern nicht gezeigt werden. In Deutschland gibt es solche eindeutigen Vorgaben nicht, aber bestimmte Momente, in denen Kameras abschalten sollten, die erleben Journalisten ständig. Und fast immer haben diese Momente etwas mit Wahrung von Würde zu tun. Über genau so einen Moment dieser medialen Wahrung von Würde berichten wir heute zuerst. Es ist ein Moment, der an einen Ort geknüpft ist. Der Ort heißt Winnenden. An der örtlichen Realschule sammelten sich am kommenden Montag vor 10 Jahren viele Medienvertreter. Sie wussten nicht, was passiert war. Sie wollten einfach nur berichten. Und verloren dabei jedes Gefühl für Anstand und Würde. Weinende und Traumatisierte wurden nicht nur gefilmt, sondern interviewt. Fotos der jugendlichen Opfer und deren Angehörige wurden ohne Einverständnis einfach abgedruckt. Kein Wunder, dass die Presse nicht nur damals, sondern auch jetzt bei den Gedenkfeiern ausgeschlossen ist. Über die Folgen der Berichterstattung in Winnenden berichtet Uschi Götz.
Eine Freundin von mir ist da gestorben und ich habe halt fast alles miterlebt. Ich habe die Schreie und die Schüsse gehört.
Zu sehen ist ein Mädchen, das mit den Tränen kämpft. Neben ihr steht ihre weinende Mutter. Der Tag danach, heißt die Reportage in der ARD, die vor allem junge, betroffene Menschen nach dem Amoklauf in Winnenden zeigt. Monate nach der Tat sagt eine Betreuerin, die Betroffenen hätten 2 Katastrophen erlebt. Zunächst den Amoklauf und anschließend die hemmungslose Jagd einiger Journalisten auf Augenzeugen. Vor dem ersten Jahrestag musste Thomas Weber eingreifen. Er appellierte an Journalisten, keine Trauernden anzusprechen. Weber ist Psychologe und Geschäftsführer des Zentrums für Trauma- und Konfliktmanagement in Köln. Vor Ort haben er und sein Team über 1 Jahr lang vor allem Schüler psychologisch betreut.
Wir hatten teilweise sogar bei den Symptomen Kinder, die von Albträumen berichteten in Bezug auf Medienauftreten. Das hat natürlich auch in Winnenden zu einer sehr explosiven Stimmung geführt, ne? Gerade vor dem Jahrestag war das sehr, sehr stark spürbar. Als Medienvertreter teilweise, das lag seinerzeit Schnee, mit Schneebällen beworfen worden sind oder ähnliches. Und es war uns ganz klar, dass wir diese unkontrollierte erste Situation irgendwie kontrollieren müssen.
Auch die Gedenkfeier am 10. Jahrestag des Amoklaufes findet wie die Jahre zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und doch wird in den Medien an die Tat und ihre Folgen erinnert. Das sei auch richtig, betont Weber.
Berichterstattung ist wichtig, Berichterstattung ist auch in Form des Gedenkens wichtig, aber man sollte aufpassen, wieder die kompletten Gefühle oder, verzeihen Sie mir, wenn ich das so ausdrücke, die kompletten Blutgeschichten wieder und wieder zu erzählen.
Gisela Meyer hat bei dem Amoklauf von Winnenden ihre 24-jährige Tochter Nina verloren. Die junge Frau war Referendarin an der Albertville-Realschule. Vor der Tür der Familie standen kurz nach der Tat Journalisten, die sich wie alte Freunde verhielten, berichtet sie. In dieser Situation sei es nicht möglich gewesen, die Orientierung zu behalten, sagt Gisela Meyer, aber auch sie betont:
Ich sehe beide Seiten. Es gab eine große Medienschelte. Man hat ganz, ganz viel gefunden, was falsch war und ganz, ganz wenig, was denn richtig wäre. Denn richtig ist, dass Berichterstattung stattfindet, dass Öffentlichkeit informiert wird.
Gisela Meyer hat gemeinsam mit dem Journalisten Andreas Unger ein Buch zum Thema herausgegeben. In kurzen Interviews geht es etwa darum, wie Betroffene in einer Krisensituation sensibel angesprochen werden können. Die Kriminologin Britta Bannenberg erklärt darin, in welcher engen Beziehung Täter und Medien stehen. Amokläufer seien meist junge, psychisch schwer gestörte Männer, die mit der Welt nicht klarkämen. Schon bei der Tatvorbereitung sieht sich der Amokläufer in den späteren Schlagzeilen, erklärt Bannenberg. Auch wenn Amokläufer in der Regel den eigenen Tod vorsehen.
Das ist ja das Irrationale. Also wenn man rational dran geht, dann würde man ja sagen, ein Täter, der höchste Publicity plant, der will es ja wohl erleben. Manchmal wird das auch erlebt, Fall Breivik, aber in den meisten Fällen nicht. Ja, und das ist Teil des Störungsbildes. Die wissen ganz genau, dass sie auf eine gewisse Art im Internet und in der Medienwelt unsterblich sein werden.
Die Aufmerksamkeit, die die Tat erhalte, soll eine Art Rache an der Gesellschaft sein, sagt die Amok-Expertin. Eine große Rolle spiele die Zahl der Opfer und Verletzten. Darüber kursierten im Internet regelrechte Ranglisten. So habe sich der Amokläufer, der im Sommer 2016 in München vor allem junge Menschen erschossen hat, stark an dem Täter von Winnenden orientiert.
Dieser Täter aus München hat zweimal Winnenden aufgesucht, hat sich hier vertraut gemacht, hat die Gräber aufgesucht und hat seine eigene Tatplanung dadurch noch einmal forciert. Er hat sich im Internet mit den Nicknames von Tim Kretschmer benannt, war sehr inspiriert von dieser Tat und das ist in gewissen Foren immer noch ein Thema. Es ist ein bitterer Zynismus, dass diese Täter sich aneinander orientieren, diejenigen sein wollen, die meisten Todesopfer am Ende produzieren, in Anführungsstrichen.
In der Berichterstattung gehe es darum, sich nicht an Spekulationen, etwa über das Motiv des Täters, zu beteiligen, rät die Professorin für Kriminologie. Täter inszenierten sich in sozialen Medien gerne im schwarzen Trenchcoat und mit martialischer Miene. Dieses Foto sollte in den Medien nicht veröffentlicht werden. Vielmehr könnten Passfotos verwendet werden, die den Täter als normalen Menschen zeigten, vielleicht pickelig und pubertierend. Die Botschaft sei dann, wir gehen deiner Selbstinszenierung nicht auf den Leim.
Weder ein sensibler noch ein würdevoller Medienmoment. Der Amoklauf in Winnenden am Montag jährt er sich zum 10. Mal. Zwei Pressefotografen stehen in Köln vor Gericht. Ihnen werden falsche Beschuldigungen gegen Herbert Grönemeyer vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat gestern Bewährungsstrafen gefordert. Auf Freispruch hat die Verteidigung plädiert. Und vor knapp einer Stunde kam das Urteil. Markus Schmitz war dabei.
Die Urteilsbegründung des vorsitzenden Richters hatte es in sich. Die Angeklagten hätten sich in ein dichtes Netz aus Widersprüchen verstrickt. Man habe beide Fotografen mehrmals beim Lügen ertappt. Deshalb die Bewährungsstrafen von jeweils einem Jahr wegen falscher Verdächtigung und Falschbehauptung. Außerdem müssen beide noch Geldstrafen von 900 bis 6.750 Euro bezahlen. An dem Nachmittag im Dezember 2014 am Flughafen Köln-Bonn kam es zu der Auseinandersetzung zwischen Grönemeyer und den Paparazzi. Die beiden Fotografen hätten Grönemeyer in die Zange genommen, mit dem einzigen Ziel, den Sänger, seine damalige Lebensgefährtin und seinen Sohn zu provozieren, sagt Gerichtssprecherin Miriam Müller.
Dabei ist die Kammer davon überzeugt, dass die Angeklagten Herrn Grönemeyer bewusst in eine Falle gelockt haben, um ihn zu provozieren. Dabei sollen sie unberechtigt Fotos von der Lebensgefährtin gemacht haben, um seine Reaktion zu filmen und eben bewusst Handlungen hervorzurufen, die dann ihn später schädigen können.
Grönemeyer war daraufhin auf die beiden Männer zugestürmt und versuchte, weitere Fotos zu verhindern. Die Fotografen sprachen hinterher davon, dass der Sänger sie in dieser Situation geschlagen, gewürgt und so schwer verletzt hatte. Das nahm die Staatsanwaltschaft zum Anlass, beide wegen des Verdachts der Falschbehauptung anzuklagen. Ein Gutachter in diesem Verfahren hatte festgestellt, dass es Berührungen zwischen Grönemeyer und den Männern gegeben habe. Diese waren aber so leicht, dass sie zu Bagatellverletzungen führten. Die Vorwürfe gegen die Fotografen gehen aber noch weiter. Möglicherweise haben sie selbst dafür gesorgt, Verletzungen vorzutäuschen, so Gerichtssprecherin Miriam Müller.
Nach der Beweisaufnahme geht die Kammer davon aus, dass nicht alle Verletzungen, die die Angeklagten vorgegeben haben, von den Vorgängen am Flughafen stammen können. Sie geht daher davon aus, dass diese entweder von den Angeklagten sich selbst oder gegenseitig oder von dritten Personen zugefügt werden mussten.
Die Gerichtssprecherin Miriam Müller zum Urteil im Fall Grönemeyer versus zwei Pressefotografen. Wenn wir nicht, Zitat Annegret Kramp-Karrenbauer, das verkrampfteste Volk der Welt wären und wenn wir nicht, Zitat, alles auf die Goldwaage legen würden, Zitat Ende, dann könnten wir sicher auch über Minderheitenwitze herzlich lachen. Stichwort Gag über Klos fürs dritte Geschlecht. Überhaupt wäre mit mehr Unverkrampftheit dieser sinnlose und zeitraubende Geschlechterstreit eigentlich viel schneller vom Tisch. Das kleine Problem ist, es gibt sie leider, die Ungleichheit und die Benachteiligung von bestimmten Gruppen. Morgen erinnert zum Beispiel offiziell der Internationale Frauentag daran. Die Gleichstellung der Geschlechter ist seit jeher Triebkraft und Bestandteil des feministischen Journalismus. Und nein, zu diesem Genre gehört nicht nur das Magazin Emma. Miriam Kitt hat mit Vertreterinnen gesprochen und den Begriff genauer unter die Lupe genommen.
Die Geschichte des feministischen Journalismus könnte kurz sein. Sehr kurz. Dass Menschen jeden Geschlechts gleichberechtigt zu behandeln sind, ist nämlich keine besondere feministische Eingebung, sondern steht schon seit 70 Jahren im Grundgesetz und dürfte damit auch Grundlage eines jeden journalistischen Arbeitens sein. Ist feministischer Journalismus also einfach normaler Journalismus? Podcasterin und Zeit-Online-Autorin Vanessa Wu.
Absolut, für mich ist feministischer Journalismus normaler Journalismus, aber da der in Anführungsstrichen normale Journalismus noch so weit weg davon ist, kann man irgendwie schon fast alles, was sich darum bemüht, dem Ideal näher zu kommen, feministischen Journalismus nennen.
Gemeinsam mit der Journalistin Minh Thu Tran berichtet Wu seit gut einem Jahr vom Leben vietnamesischer Einwanderer in Deutschland. Rise and Shine, ein feministischer Podcast. Dabei gehe es ihr vor allem um eine Vielfalt der Perspektiven, erklärt Wu. Daran hapere es im deutschen Journalismus noch gewaltig.
Also wer darf als Experte auftreten? Immer nur Männer oder auch mal Menschen mit anderen Geschlechtern? Wer bekommt die meiste Redezeit, das Weltgeschehen zu interpretieren? Wessen Anliegen und Perspektiven sollen berücksichtigt und diskutiert werden? Also platt gesagt, nur die der alten weißen Männer im Anzug, die ja meistens unsere Nachrichten dominieren. Oder vielleicht auch mal die Pflegerin oder die Migrantin oder auch mal die vergewaltigte Person. Nicht nur der Täter.
Das alles mitzudenken sei natürlich irgendwie anstrengend, so Wu. Ganz oft müsse man in diese Form der Berichterstattung auch einfach mehr Arbeit hineinstecken, um gute Protagonistinnen zu finden.
Am Ende kommt das aber der gelebten Realität näher und darum geht es mir im feministischen Journalismus. Also eine angemessene Repräsentation.
Dass da mittlerweile aber auch durchaus Erfolge zu verzeichnen sind, meint Theresa Bücker, Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F.
Ich würde sagen, dass sich da im Journalismus in den letzten Jahren wirklich viel getan hat und über feministische Fragestellungen mehr berichtet wird. Dazu braucht es eigentlich keinen feministischen Journalismus, sondern einfach nur eine Aufmerksamkeit für diese Themen, die ja wirklich ganz, ganz viele Leute in Deutschland und in anderen Ländern auch betreffen.
Über Fragestellungen rund um Gleichberechtigung und Diskriminierung etwa sei vorher viel zu wenig auch in größeren Medien berichtet worden. Aktuell bekämen sie aber mehr Aufmerksamkeit. Mit dem schleichenden Wandel in der Medienlandschaft hätten sich auch die Themen bei Edition F verändert, erklärt Chefredakteurin Bücker.
Themen über Gleichstellung in der Wirtschaft oder auch Diskriminierung in der Wirtschaft und Politik, die werden mittlerweile sehr breit in allen Medien besprochen. Das heißt, das müssen wir gar nicht mehr so machen. Ich halte für die wichtigsten feministischen Themen, die eben auch Ungleichheit in Deutschland und überall in der Welt beschreiben, Armut und Gewalt gegen Frauen. Dazu machen wir unheimlich viel, aber auch Themen, die eben nicht nur Frauen, sondern auch andere Menschen betreffen.
Zum Beispiel Menschen mit anderer Geschlechtsidentität. Denn bis vor kurzem dominierte auch unter Feministinnen vor allem eine Perspektive: heterosexuell, weiß, wohlhabend. Hier bemühen sich Journalistinnen inzwischen mehr Lebenswirklichkeit abzubilden, mit einem intersektionalen Blick. Journalistin Vanessa Wu.
Der intersektionale Feminismus geht davon aus, dass es auch innerhalb der Gruppe von Frauen total viele Unterschiede gibt und dass man die auch berücksichtigen kann und muss.
Methodisch macht man das, indem man auf Intersektionen achtet. Das heißt darauf, wie Themen sich überschneiden und zusammenwirken. Nicht nur queere Perspektiven spielen dabei eine Rolle.
Da kann man andere Bereiche sich auch angucken, wie zum Beispiel die soziale Herkunft oder Religion oder Körperform. Und da sehen wir, dass sich manchmal bestimmte Merkmale addieren und zu mehr Diskriminierung führen. Also wenn man zum Beispiel arm ist und dann auch noch alleinerziehend. Und wenn wir das irgendwie gar nicht sehen und so tun, als ob alle Frauen gleich wären, dann übersehen wir verschiedene Lebensrealitäten, aber auch Probleme.
Und die werden in den meisten Medien wohl immer noch übersehen. Ein intersektionaler Blick habe sich im herkömmlichen Journalismus noch lange nicht durchgesetzt, erklärt Edition F-Chefredakteurin Theresa Bücker. Vor allem wegen der geringen Diversität in deutschen Redaktionen stünde er immer noch am Anfang.
Weil dazu braucht es auch Leute, die wirklich als Expertinnen und Experten darüber berichten können. Und was die Repräsentation von schwarzen Menschen, von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationshintergrund betrifft, da sind deutsche Redaktionen ja wirklich noch so weit zurück. Also ich glaube, der Anteil, der ist im einstelligen Bereich. Und damit einhergeht auch, dass diese Themen viel zu selten behandelt werden.
Einen positiven Gegentrend setzen einmal mehr feministische Formate. Das Messi-Magazin zum Beispiel oder das Talkformat Auf Klo von Funk, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Außerdem eine Vielzahl neuer Podcasts, die sich jenseits alteingesessener Medien ihren eigenen Weg gebahnt haben. Wo es früher für feministischen Journalismus genau eine Anlaufstelle, nämlich die Zeitschrift Emma, gab, ist das Angebot heute deutlich vielfältiger und der Einfluss feministischer Publikationen größer, wie Podcasterin Vanessa Wu meint.
Gerade weil wir jetzt so viele verschiedene Magazine haben, finden auch immer mehr verschiedene Frauen ihre Nische oder ihr Medium. Missy ist einfach anders als Edition F und das ist nochmal anders als Emma. Und da kann man eben gucken. Ich habe eher das Gefühl, dass das die verschiedenen Stimmen verbreitert.
Weit mehr als Emma. Die Bandbreite des feministischen Journalismus. Miriam Kitt hat mit Vertreterinnen gesprochen. Bettina Köster ist im Studio. Morgen Medias Res im Dialog. Die Sendung, die aufruft, die Hörer und Hörerinnen mit einzubeziehen in die Sendung. Richtig, oder?
Genau. Ja.
Zu welchem Thema?
Da haben wir uns heute gedacht, wenn Sie schon morgen nicht senden können zum Internationalen Frauentag, dann nehmen wir doch mal den Internationalen Frauentag zum Anlass, um unsere Hörerinnen und Hörer zu fragen, welchen Eindruck Sie haben, den wir eben gehört haben, dass es immer noch zu wenige Frauen eigentlich gibt, mit dem weiblichen Blick sozusagen auf die Berichterstattung, auf die Realität, auf unsere Wirklichkeit. Oder gibt es da eigentlich schon doch einige? Denn ich habe noch mal so jetzt vor der Sendung geguckt und habe gesehen, in den Leitmedien haben wir ja durchaus einige Frauen, zum Beispiel Dunja Hayali, Isabel Shayani, die in der Öffentlichkeit auch breitenwirksam schon sehr populär geworden sind mit den Themen gegen Diskriminierung, gegen soziale Ungerechtigkeit, Hassbotschaften bei Frau Hayali zum Beispiel. Und Ines Pohl ist auch bekannt, auch eine große Frau, die früher bei der Taz war, jetzt bei der Deutschen Welle Chefredakteurin, also auch eine führende Position dort hat und jetzt morgen den Facebook-Kanal Deutsche Welle Women starten will, also auch den Fokus der Frauen durchaus im Blick hat. Man kann also davon ausgehen, dass wenn Frauen in Führungspositionen sind, dass dann vielleicht auch mehr andere Themen im Programm oder in der Zeitung Gehör finden oder eben zu lesen sind.
Also die Frage des Geschlechts sich auch auf die Form des Journalismus und auf die Themensetzung auswirkt und insofern auch eine Relevanz für Hörerinnen und Hörer hat. Und jetzt bräuchten wir noch die Adresse, an die sich alle wenden können, wenn sie wollen.
Vor allen Dingen die Telefonnummer erstmal. Das ist die 0221 345 3451. Also wenn Sie einen Unterschied merken, ob Frauen oder Männer etwas schreiben oder im Fernsehen zu sehen sind, melden Sie sich gerne und sagen Sie, möchten Sie mehr Frauen?
Und ich sage die Mailadresse, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Dort auch Ihre Statements und Anregungen per Mail an Mediasres im Dialog. Dankeschön, Bettina Köster. Und wir reden jetzt weiter über Staatsfunk. Haben wir hier beim Deutschlandfunk schon mal gehört, diesen Begriff, beliebte Sprachkeule kritischer Geister, die es nicht ganz so genau nehmen mit dem, was im Grundgesetz und im Rundfunkstaatsvertrag steht. In Kroatien allerdings, da ist trotz gesetzlicher Staatsferne der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon sehr weit entfernt von unabhängiger Berichterstattung. Das bestätigt auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. Und diese Staatsnähe sorgt für Unmut. Mehrere Parteien und Nichtregierungsorganisationen haben gerade einen zweiwöchigen Boykott gegen den öffentlich-rechtlichen Sender HRT hinter sich. Und der Protest breitet sich immer mehr aus. Grit Eggerichs berichtet.
Treffpunkt vorm Haus der Journalisten in Zagreb. Der kroatische Journalistenverband hat zusammen mit dem Verein für demokratisches Handeln GONG einen Boykott organisiert. Gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk HRT. Über 30 Vereine, Verbände und politische Parteien haben HRT-Reportern 2 Wochen lang Interviews verwehrt, sind Einladungen zu Talkshows nicht gefolgt. Heute mündet der Boykott in einer Demo. Jelena Berkovic von der NGO GONG bläst in ihre Trillerpfeife. Ein jahrelanger Kampf um mehr Demokratie bei HRT hat zu nichts geführt, sagt sie. Nun müsse man zu radikaleren Mitteln greifen, wie eben diesem Boykott.
It's not normal that Croatian Radio Television is suing.
Es ist nicht normal, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender Journalisten verklagt, weil sie kritisch schreiben. Über den Sender im Allgemeinen, das Programm oder über mangelnde Transparenz im Management.
HRT hat in den vergangenen 3 Jahren rund 20 Verleger und Verbände verklagt, wegen Rufschädigung und Verleumdung. Selbst gegen den HRT-Zweig des Journalistenverbands läuft eine Klage, weil der sich in einem offenen Brief über intransparente Entscheidungsprozesse im Sender beschwert hatte. HRT verklagt auch Journalisten, die bloße Kritik am Programm äußern. Die Klagewut des HRT-Managements ist aber nicht das einzige Problem. Auch das Gesetz über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk trägt zu den Missständen bei, die GONG und Journalistenverband kritisieren.
Der HRT-Programmrat und der Aufsichtsrat haben keine Macht. Sie formulieren Einwände gegen Programminhalte und wirtschaftliche Entscheidungen des HRT-Vorstands. Aber ihr Veto zählt nicht. Die Macht liegt allein beim Parlament, wenn es den neuen Intendanten wählt.
Und das passiert alle 4 Jahre nach den Parlamentswahlen. Eine einfache Mehrheit im Parlament genügt. Das heißt, die neue Regierung wählt ihren Kandidaten. Und der hat dann das Recht, vom Wellenchef bis zu den Redaktionsleitern neues Personal zu bestimmen. Nach politischer Zuverlässigkeit, im Sinne der Regierung. Nicht nur die aktuelle konservative HDZ-Regierung versucht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die eigene Linie zu instrumentalisieren. Die Sozialdemokraten vor ihr haben es auch so gemacht. Wenn das kroatische Fernsehpublikum die HRT-Hauptnachrichtensendung Dnevnik einschaltet, dann sieht es Nachrichten, die auf Pressekonferenzen oder während Auslandsreisen der Präsidentin, des Premierministers oder der Minister gedreht wurden. Sie sehen und hören Politiker, die vorbereitete Statements abgeben. Nachfragen der Journalisten kommen selten vor. Besucht man die Redakteure in den Fernseh- und Radioressorts von HRT, dann haben manche von ihnen sehr viel Zeit. Ihre Aufgaben und Sendungen wurden ihnen von den neuen Chefs nach den Wahlen genommen, weil sie nicht zur Regierungslinie passten. Kündigen konnte man ihnen nicht so einfach. Hinter vorgehaltener Hand protestieren die Kollegen. Einige von ihnen sind sogar zur Demo gekommen. Öffentlich äußern wollen sie sich aber nicht, aus Angst, ihren Job zu verlieren. Ljubica Letinic kann frei sprechen. Bis vor 3 Jahren hat sie als HRT-Redakteurin 2 Radiosendungen betreut. Hintergrundfeatures zu politischen und soziologischen Themen. Dann kamen die Parlamentswahlen 2016. Die sozialdemokratische Regierung wurde abgewählt und die neue konservative Mehrheit im Parlament wählte ihren Intendanten.
Die Chefredakteure wurden ausgewechselt und die stuften die 2 Sendungen, die ich betreute, als kommunistisch ein und schafften sie ab. Meine eigenen Kollegen bei HRT haben einen offenen Brief geschrieben, um diese Entscheidungen zu rechtfertigen. Darin behaupteten sie, ich hätte untragbare marxistische Positionen propagiert.
Zuletzt hatte sie eine Geschichtssendung zu den sozialistischen Jugendorganisationen in der Jugoslawienzeit gesendet. Ein Abschnitt der kroatischen Geschichte, den die konservativen Kräfte in der Gesellschaft am liebsten totschweigen würden. Ljubica Letinic ist 2,5 Jahre zur Arbeit gegangen, ohne dort wirklich etwas zu tun zu haben. Dann hat sie sich getraut zu kündigen. 20 Jahre, nachdem sie bei HRT angefangen hatte. Jetzt will sie sich mit einer Hörbuch-App selbstständig machen.
Öffentlich-rechtlich und staatshörig. Grit Eggerichs berichtete über den kroatischen Sender HRT.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Marco Althaus, ich bin Redaktionsleiter der Ahlfelder Zeitung in Ahlfeld an der Leine. Unser Lokalaufmacher morgen ist: Prozess wird neu aufgerollt. Unfall Gudewildstraße. Staatsanwaltschaft klagt 76-jährigen Ahlfelder wegen versuchten Mordes an. Es geht um einen Fall, der 2015 war. Dort hat im März abends um 21:30 ein Autofahrer eine Fußgängerin, die gerade Zigaretten holen wollte, schwer verletzt. Die wurde dann mit dem Hubschrauber abgeholt. Der selber hat sie aus dem Staub gemacht. Die Staatsanwaltschaft geht relativ hart vor. Der Prozess wurde damals ausgesetzt. Heute ist der Prozessauftakt. 6 Prozesstage sind angesetzt. Die nächsten 4 Wochen haben wir damit zu tun.
Das war's von uns. Morgen Medias Res im Dialog mit Ihnen. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.